Aber sie haben eben mittlerweile akzeptiert, dass ihr Modell dazu herhalten musste und haben neben der Kritik, die sie an der Abschiebepolitik des Senates auch schon längere Zeit geäußert haben, jetzt eben auch ihr Modell zurückgezogen und damit dem Senat die Legitimation entzogen. Und das ist eigentlich auch so der ganz besonders positive Schritt. Das ist dort begrüßt worden. Dann hat Rutko Kaczynski für die RCU nochmal erläutert, eine Klage, die sie beim Europäischen Gerichtshof eingereicht haben. Und zwar eine Klage, die im Wesentlichen erreichen soll, dass in Europa, im Europa der 12 sowohl als auch im Europa der 21, also im Europarat, Beschlüsse, die gefällt worden sind seit 1969 zur Besserstellung der Zigeuner in Europa, zu Projekten und so weiter, dass diese Beschlüsse endlich auch umgesetzt werden sollen. Er hat dort Beispiele vorgetragen, dass in Norwegen teilweise schon 1972 angefangen wurde, solche Beschlüsse umzusetzen und dass es in der Bundesrepublik nach seiner Auffassung eben überhaupt nicht angesetzt war. Es ist in den vergangenen Jahren eigentlich außer schönen Reden in diesem Sinne nie was passiert. Das ist so eine der Maßnahmen, auf die RCU und die Roma im Moment jedenfalls noch sehr viel Hoffnungen richten. Also sie erhoffen sich einfach dadurch, dass solche Klage läuft und dass dadurch eben auch europaweite Publizität dieser Sache zuteil wird, dass dann möglicherweise eben ihre Situation sich auch verbessert.
Ja, wie wird es denn jetzt weitergehen in Hamburg? Was denkst du denn?
Ich denke, dass wir im Moment so eine Situation haben, die hungerstreikenden Roma sind erstmal ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Das war auch der Grund, warum sie die Aktion in Neuengamme bei -1 Grad oder so kurz unter Null auch abgebrochen haben und dann in Krankenhäuser gegangen sind. Ich denke, wir haben im Moment sowas wie eine Verschnaufpause. Aber im Moment ist es so, dass der Eindruck jedenfalls vermittelt wurde, als würden alle Seiten versuchen, jetzt mal zu sprechen miteinander. Also die RCU hat das heute noch auch ganz deutlich und unmissverständlich gefordert, dass auch mit ihr und mit den Roma und Sinti als Betroffenen Gespräche geführt werden, um konkrete Umsetzungen, um konkrete Veränderungen. Und sie haben sich nochmal gegen dieses Modell des Senats gewandt, wonach eben 150 Roma und Sinti bleiben sollen und der Rest abgeschoben werden soll. Wie es jetzt ganz konkret weitergeht, das kann im Moment wahrscheinlich niemand so richtig sagen.
Ja, und wir können allerdings noch dazufügen, zwei Veranstaltungshinweise, die sich zur gleichen Thematik hier in Freiburg ereignen werden. Zum einen veranstaltet die Sinti-Union Deutschland e.V., ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Freiburg, am kommenden Samstag, den 18. November, im Bürgerhaus Seepark ein großes zweites Freiburger Sinti-Festival gegen die Fremdenfeindlichkeit. Und das Programm beginnt um 10 Uhr morgens mit der Eröffnung und einzelnen Kurzbeiträgen, unter anderem auch von städtischen Angestellten beziehungsweise auch von Rolf Böhme, der die Schirmherrschaft, Oberbürgermeister von Freiburg, der die Schirmherrschaft über das Festival übernommen hat. Um 11 bis 16 Uhr gibt es dann Ausstellungen, Darstellungen alter und neuer Berufstätigkeiten und Restaurateure zum Beispiel stellen ihre Möbel und Bilder aus, Musikinstrumentenbauer werden da sein, Korbmacher, Spitzen- und Häkelarbeiten werden ausgestellt. Und es gibt die musikalische Begleitung vom Duo Reinhardt. Außerdem gibt es Workshops für Schulen und andere Interessierte, eine Ausstellung zu 500 Jahren Verfolgung der Sinti und mit anschließender Diskussion und Musik, Gesang und Tanz zur Geschichte der Sinti und Roma. Ja, und um 19.30 Uhr beginnt dann das große Musikfestival, wo unterschiedliche Künstler, Sinti-Folklore, Sinti-Jazz, Musik, Gesang und Tanz bieten werden. Das Ganze, wie gesagt, beginnt um 19.30 Uhr, das ursprüngliche, auch Diskussionsprogramm bereits schon um 10 Uhr, am Samstag, den 18. November 1989 in Freiburg im Seepark im Bürgerhaus dort. Und dann noch ein Veranstaltungshinweis von Radio Dreieckland, sozusagen in eigener Sache, in der Gruppenradiosendung am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr, hier auf der gleichen Frequenz, 102,3 MHz, gibt es eine Schwerpunktsendung im Rahmen des Gruppenradios zu Sinti in Freiburg und zu der Veranstaltung als Vorbereitung auf die Veranstaltung am Samstag. Also, wenn ihr Lust habt, dann hört doch mal rein am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr.
Gestern Abend im Info haben wir recht ausführlich über einen Gefangenen aus Rottenburg berichtet. Und zwar Jürgen Darm. Jürgen ist drogenabhängig, Jürgen ist HIV-positiv und Jürgen sitzt eben in Rottenburg im Knast. Drei Problembereiche, mit denen es sich lohnt, auseinanderzusetzen. So eben hat Jürgen auch angefangen, sich auf allen drei Bereichen für Verbesserungen einzusetzen. Für Verbesserungen der Situation von Inhaftierten, die drogenabhängig sind und die HIV-positiv sind. Eben auch, um seine eigene Situation zu verbessern. Seine eigene Situation zu verbessern bedeutet bei ihm allerdings, nach 2/3 seiner letzten Strafe nun zum Anfang Oktober entlassen zu werden. Er hatte auch draußen schon einen Therapieplatz, den er einnehmen wollte, hatte ihn schon fest zugesagt bekommen und die Staatsanwaltschaft legte ihr Veto ein und verhinderte damit, dass er nach 2/3 der Strafe entlassen wurde. Daraufhin begann er einen ersten Hungerstreik, einen zweiten mit ähnlichen Forderungen, allerdings noch mit einem recht ausführlichen 10-Punkte-Katalog, begann er dann Anfang November. Hierin, in diesem 10-Punkte-Katalog, stellt er Forderungen auf, die die Situation von Drogentätern und HIV-Positiven im Knast verbessern sollen. Hier fordert er unter anderem die generelle Entkriminalisierung des Drogengebrauchs, die freie Arztwahl von Inhaftierten, das Zeugnisverweigerungsrecht für Mitarbeiter der AIDS-Hilfen und auch die Freigabe von sterilen Spritzbestecken in den Vollzugsanstalten sowie dort eben eine bessere Ernährung der Inhaftierten. Zur aktuellen Situation befragte ich gestern seinen Anwalt.
Also am Donnerstag haben sie ihn auf den Ronnersberg verlegt.
Mhm.
Und er hat am Donnerstag dann aber auch den Hungerstreik aufgehört. Ne?
Am Donnerstag schon?
Am Donnerstag.
Mhm. Ist es unter Druck passiert oder wie ist er verlegt worden?
Das war halt so, er ist halt unter dem Vorwand zu irgendeinem Beamten hingeholt worden. Dann haben sie ihm gesagt, so jetzt wird er verlegt auf dem Hohen Asberg. Ne?
Mhm.
Und er darf auch nicht mehr zurück in die Zelle und das war wahrscheinlich also schon damit, dass es halt kein großes Aufsehen da in Rottenburg halt gibt. Ne?
Mhm.
Er ist dort gleich auf die Psychiatrie verlegt worden. Psyche 1 heißt, das ist so eine Abteilung. Und dort aber, weil er sich nicht gleich irgendwie so kooperativ verhalten hat, auf so ein Beobachtungszimmer, also mit 7 anderen Leuten zusammen. Also wo er auch selber nichts hatte, das hat er auch bis heute nicht. Ne?
Hat er dann freiwillig die Nahrung wieder aufgenommen? Oder?
Ja, er hat dann erklärt, dass ein Hungerstreik abbricht. Ne?
Mhm.
Und ja, also so, also die Begründung ist eigentlich die, also dass er jetzt nicht also bis zum Letzten gehen wollte.
Mhm.
Und wollte jetzt noch was zum Abbruch schreiben, aber das ist halt, der hat immer noch nichts zum Schreiben dort drin. Dann müsste sich das quasi von dem Personal dort erbetteln. Also er hat nichts Eigenes gerade.
Mhm.
Ne? Das ist ein Problem. Und also der will auf jeden Fall dazu noch was sagen. Ne? Im Moment kann ich eigentlich nur das auch nur so oberflächlich sagen, wie von ihm selber liegt da halt nichts vor. Ne?
Mhm.
Was noch ein Punkt ist, die wollen ihn jetzt nicht zurückverlegen nach Rottenburg, obwohl er aufgehört hat. Ne?
Und was bedeutet das so in eurer Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist die, dass die halt in Rottenburg Ruhe haben wollen. Also es war ja schon eine Kundgebung in Rottenburg vorm Knast und ich meine, der hat da dort soziale Kontakte im Knast. Ne?
Mhm.
Und das ist halt meine Einschätzung.
Soweit der Anwalt von Jürgen Derm. Die letzte Bemerkung ist recht interessant, besonders dann, wenn man auch die schon bekannt gewordenen Verlegungen jetzt aus Stuttgart-Stammheim dazu zieht und hinterfragt, ob hier vielleicht ein Verlegungskarussell in Gang gebracht wird, was sämtliche Gefangene, die sich wehren, bis hin zur gesamten Bundesrepublik hin und her verschoben werden, damit also überhaupt keine Sozialkontakte mehr entstehen können und sie aus ihrem gesamten Umfeld herausgerissen werden. Soweit an dieser Stelle.
letzte Etappen auf dem Weg zur Unabhängigkeit vom kolonialen Besatzungsregime, von der Besatzungsmacht Südafrika. In Namibia gab es die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung. Circa 70.000 Briefeingänge sind wahrscheinlich in den jetzigen Zahlen noch nicht enthalten. Aber insgesamt sieht es jetzt so aus, dass die SWAPO eine gute Mehrheit mit 57% der Stimmen erreicht hat. Mit den einigen Besonderheiten, die in der verfassungsgebenden Versammlung in den Grundlagen niedergelegt sind, erreicht die SWAPO jetzt 35 der 72 Sitze der verfassungsgebenden Versammlung. Ihr Gegenspieler, die DTA, die Marionettenregierung von Südafrikas Gnaden, die Weißen, hauptsächlich erreichten 29% der Stimmen und bekommen 17 von den 72 Sitzen der verfassungsgebenden Versammlung. Einige Sitze wird es auch an die ultrarechte ACN, Christian National Action, abgeben. Schließlich kommt eine Gruppe weiterer schwarzer Oppositioneller, mehr gemäßigt oder mehr diffus, die sogenannte UDF, eine Namensgebung der Südafrika United Democratic Front erhielt. Sie erreichten ca. 9% der Stimmen. Um die Zweidrittelmehrheit, wie sie eigentlich auf dem Papier stand, drumherum gebracht, muss die SWAPO jetzt wahrscheinlich mit der UDF koalieren, um ihre Ziele in der verfassungsgebenden Versammlung noch weitgehend erreichen zu können. Das zeigt insgesamt, dass einmal mehr Südafrika in seinen ganzen Eingriffen in die Vorgänge vor der Wahl, während der Wahl und überhaupt in der Struktur so wirkungsvoll war, dass das Ziel erreicht wurde, die SWAPO, die Zweidrittelmehrheit zu verhindern. Das konnten sie auf verschiedenen Wege erreichen. Trotz Anwesenheit internationaler Militär- und Polizeieinheiten der UNO wurde die Bevölkerung weiter eingeschüchtert. Das fing an zum Auftakt des Unabhängigkeitsprozesses im April mit Ermordung von insgesamt jetzt etwa 400 Personen, einschließlich des prominentesten weißen SWAPO-Vertreters, des Rechtsanwalts Lubokowski. Die deutsche Polizei selbst passte sich schnell an die von Südafrika vorgegebenen Verhaltensweisen, ob da Phosphorgranaten oder Handgranaten geworfen werden und die möglichen Tatbeteiligten noch in der nächsten Umgebung rumstehen. Die T-Shirts für die DTA, Demokratische Turnallianz, hinderte wohl, dass man sich ihnen ermittlungsmäßig sich mit ihnen befasste. Sie konnten sich aus dem Staub machen, bevor das geschah. Oder wenn nachts auch die deutschen Polizeiquartiere unter Beschuss lagen, schließt sich die deutschen Polizeieinheiten immer noch der Südafrika-Version an, keine besonderen Vorkommnisse. Wen wundert es da, dass denn nach den Jahrzehnten Gewalt und Terror in ganz Namibia immer noch die Angst, eins der größten Trumpfkarten ist, die Südafrika in der Hand hält. Die UNO muss nämlich jetzt raus aus Namibia, muss wieder raus nach der Wahl, während die ganzen wölfischen Polizeieinheiten, die wiederbewaffneten zivilen Mannschaften der Terroreinheit Kuvut, Brechstange und die besetzte Zone von Walvis Bay mit ihrem militarisierten, hochmilitarisierten Inhalt als Faustpfand immer noch da sind. Die Trainingsformen der Militärs für Kuvut und UNITA stehen noch zur Verfügung. Im Würgegriff bleibt auch die Wirtschaft oder der Spielraum der zukünftigen Regierung, die nämlich die öffentlichen Dienste, Post, Verkehr und selbst Krankenhauswesen wurden privatisiert. Viele Farmen, die man annimmt, dass sie zum Teil vielleicht umverteilt werden könnte, Land umverteilt werden könnte, haben Geld aufgenommen, sind hoch verschuldet. Das heißt, in Zukunft die Regierung kann gar nicht das durchführen, was anstehen würde, Landreform und so weiter. Wenn man annimmt, dass die Aufstellung der Parteien und ihre Notierung auf den Wahlunterlagen auch noch ein Element darstellten, könnte man annehmen, dass hier auch noch Stimmverluste zustande kamen. Ein Ziel der Südafrikaner war es ja, durch Desorientierung mit über 40 ins Feld geworfenen Parteien eine Stimmspaltung zu erreichen. Es wurden dann 10 Parteiengruppen dann zugelassen, die aber dann zum Teil mit gleichen oder ähnlichen Symbolen oder kurzfristig geänderten Symbolen, auch die SWAPO hat ihr Symbol geändert, dass dies auch noch dazu beiträgt, dass vielleicht einige Prozente der SWAPO wieder verloren gingen. Trotz allem, man muss sich trotzdem freuen, 57% für die SWAPO bei den ganzen miesen, miserablen Bedingungen, ein Ergebnis, das auch aufrufen soll, dass man sich jetzt weiter mit beschäftigt und Gedanken macht, wie kann man Beiträge leisten, die der Bevölkerung in Namibia und ihrer legitimen Vertreter Unterstützung gibt. Und
Radio Lora in Zürich hat Geburtstag. Seit nunmehr 6 Jahren ist das einzige nicht kommerzielle Lokalradio der Schweiz auf Sendung. Sein Beispiel ist und war für Radio Dreieckland richtungsweisend und aufmunternd, um die Bresche in die Mauer des scheinbar Unmöglichen zu schlagen und eine Lizenz für offenes, freies, nicht von dem Diktat der Werbewirtschaft abhängiges Radio auch in Freiburg durchzusetzen. Heute Nachmittag, mitten in der Geburtstagsfeier, telefonierte ich mit Viktor von Radio Lora Zürich.
Herzlichen Glückwunsch an euch.
Vielen Dank.
Ja, habt ihr denn ein Motto für eure Geburtstagsfeier? Das würde mich interessieren.
Also wir haben relativ spontan dieses Tagesprogramm heute gemacht. Das ist eine Idee, die erst vor gut einer Woche aufgekommen ist. Und wir haben dann gesagt, wir wollen nicht wie in anderen Jahren so eine Rückschau machen, was wir alles schon Tolles gebracht haben, sondern wir wollen die Gelegenheit benutzen, eine Ausschau zu machen, wie es weitergehen soll, und haben das dann so spontan unter das Motto gesetzt: Lora wird jetzt 6 Jahre alt, jetzt kommt es zur Schule, was soll es dort lernen? Und haben verschiedene Ideen gesammelt via Telefon, also dass die Leute auch anrufen sollen, wie sie sich ein noch besseres Radio vorstellen würden, und haben Studiogäste eingeladen, die sich selber, die selber auch Sendungen machen und sich auch Gedanken gemacht haben, was sich am Lora verändern müsste, um ein stärkeres Gewicht noch in der Stadt zu bekommen als politischer Faktor einerseits, und auch, dass es halt wirklich von vielen Leuten gehört wird und das Feedback auch da ist, dass das die Leute, die hören, sich auch beteiligen in irgendwelcher Form.
Was für Vorschläge kamen denn da zustande? Das würde mich ja interessieren, weil das hat auch etwas mit der Diskussion hier bei uns über Programm zu tun.
Ich denke, es sind ähnliche Fragen, die bei euch auch auftauchen. Also vielleicht so grob eingeteilt ein paar Vorschläge in Richtung Professionalisierung. Das heißt, ein konkreter Vorschlag, dass Leute angestellt, also bezahlt werden als Tagesredakteure oder Redakteurin und quasi dann die Verantwortung für einen Tag übernehmen, nicht, dass sie das Programm vollständig gestalten sollen, sondern die ganzen Sendungen wären wie bis jetzt platziert von der Sendekommission, aber die, sagen wir, die ganze Moderation durch den Tag machen, schauen, dass alles kommt, und auch redaktionelle Arbeit machen, beispielsweise beim Info oder wenn Sendungen ausfallen oder sonst eine Lücke mal entsteht, dass sie für solche Sachen bezahlt werden. Und das würde aber bedeuten, dass das unser jährliches Budget etwa 1,5-mal so groß wäre wie jetzt, also das heißt fast 500.000. Und das würde heißen, dass wir in die Offensive quasi müssen und sagen, so und so viel brauchen wir, also müssen wir schauen, dass das reinkommt, währenddem es jetzt eher so läuft, so und so viel kommt rein, also können wir das und das machen.
Die inhaltliche Schwerpunktsetzung: ausschließlich ehrenamtliche Arbeit, was Redaktionen betrifft, ausschließlich politisches Engagement, ja, würde ja damit aufgeknackt werden.
Ja. Also
erster Schritt zum Redakteursradio zum Beispiel.
Ja, wir haben das heute auch nicht so diskutiert, weil das wäre eine Frage, die sehr lange und genau angeschaut werden müsste. Es gab früher schon solche Vorschläge, aber wir haben die nie weiterverfolgt, weil wir eigentlich dagegen waren. Und die sind einfach heute so geäußert worden, aber ohne, dass wir das ausdiskutiert hätten, weil wir wollten vor allem möglichst viele Ideen aufnehmen. Mhm. Und ich meine, ich kann ja auch in dem Sinne nur meine persönliche Meinung sagen, weil diese Diskussion im Lora noch viel zu wenig weit gediehen ist. Und ich selber finde es auch schlecht. Also ich denke nicht, dass sich dadurch etwas verbessern lässt in Bezug auf das Engagement von Außenstehenden oder dass mehr Leute zum Sender kommen oder also all das, was ich wichtige Anliegen finde. Mhm. Auch wenn ich also natürlich sehr viel Gewicht lege, dass die Leute die Sendung produzieren, auch das handwerklich irgendwie lernen können, dass es Kurse gibt und, dass das auf dieser Ebene eine Professionalisierung stattfindet, aber dass es nicht über bezahlte Stellen laufen darf, weil das zu einseitig würde und auch nicht sehr motivierend für Leute zum Einsteigen. Ich denke, es gibt ein viel größeres Gefälle noch zwischen Leuten, die zufällig mal eine Sendung machen, also oder einmalig, und die Schwelle niedrig ist, um ins Rote zu kommen. Und wenn es so eine professionelle Garde gibt, dass dann der Zustrom abnimmt, denke ich.
6 Jahren, ihr seid ja schon eine richtige Institution in Zürich. Beobachtet ihr sowas, dass einfach, Radio Lora gehört dazu und das Engagement von den Leuten außenrum, die das auch mal durchgesetzt haben, dass es ein freies, nicht kommerzielles Radio gibt, ist das noch genauso vorhanden oder ist diese Institution Lora jetzt halt ein Radio wie jedes andere im Köpfen, in den Köpfen jetzt der Menschen, die euch hören, geworden?
Schwierige Frage. Also zum ersten Teil die Leute, die das durchgesetzt haben und sich da in den Anfangszeiten wahnsinnig ins Zeug geworfen haben, das hat zum Teil schon geändert. Also es hat noch Leute vom Anfang dabei, aber die Rollen haben sich zum Teil auch vertauscht. Und vielen ist auch der Schnauf ausgegangen oder haben mal 1, 2, 3 Jahre ausgesetzt oder so. Also es gab, ich glaube, man kann von verschiedenen Generationen reden, die schon im Lora waren. Und von der Bedeutung her, ich finde, die Bedeutung könnte größer sein. Und also, wenn du sagst, wie die anderen Lokalradios auch in den Köpfen der Leute drin sind, in einem gewissen Sinn schon. Aber ich meine, die anderen, die kommerziellen Radios, die sind wahnsinnig darauf ausgerichtet, höhere Einschaltquoten dauernd angestellt, damit sie die Werbezeit, also eingeschaltet, damit sie die Werbezeit auch verkaufen können und so weiter. Und also hier fehlt mir das, also meine Einschätzung ist, dass Lora nicht permanent gehört wird, einfach so mal, weil es ein tolles Programm gibt, sondern dass es spezifischer ein- und aber auch ausgeschaltet wird. Mhm. Und eine Hoffnung ist, dass wir mit dem Ausbau zum Tagesprogramm ab 1. Januar werden wir den ganzen Tag durch auch senden, dass sich da schon mal was machen lässt.
Mhm. Also auch Steigerung von Gebrauchswert von Radio Lora. Hm?
Ja, kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, dann habt ihr ja ganz schöne Pläne. Mhm. Also, dann feiert nochmal schön.
Ja.
Und ich danke dir für das Gespräch, Viktor.
Danke.
Tschüss.
Auch.
Reißerisch aufgemacht war es in der Badischen Zeitung vom 3.11.89. Zitat: Punker gegen die Kellerbetreiber machen gegen die Kellerbetreiber Front. Es gibt mal wieder Krach ums Crash. Und kleiner gedruckt: Die Zukunft des Szenetreffs ist ungewiss. Das Anwesen soll für 1,5 Millionen Mark zum Kauf angeboten werden. Worum geht es? Das heutige Crash in der Schnepplinstraße war von seinem Ursprung her ein für die Stadt notwendiges Zugeständnis an Punks und andere Leute, die gern ihre Musik in eigenen Treffs so genießen wollten, wie es ihnen gerade passt. Ursprünglich war das Crash nämlich ein Teil des feuersanierten AZs, des autonomen Zentrums im Klassisweg in Freiburg gewesen und damit nach dieser Feuersanierung die Frustration der AZ-Benutzer und Benutzerinnen einigermaßen in städtische Bahnen gelenkt werden konnte, gab es denn halt für die einen ein Crash, für die anderen ein Jazzhaus und für die dritten vielleicht irgendwann einmal die Gießereihalle. Heute nun gibt es vielerlei und zum Teil massive Kritik an der Art und Weise, wie das Crash momentan betrieben wird. Die Badische Zeitung berichtet von Schlägereien, sieht im Crash nur noch einen Kommerzschuppen und zitiert eine Gruppe Punks, die PGL, die Punks gegen Langeweile, wie sie sich nennen, die mittlerweile eigene Räume von der Stadt fordern, weil sie als Punks im Crash keinen Platz mehr hätten. Wir sprachen über diese Vorwürfe mit den gegenwärtigen Betreibern des Crash. Zunächst äußerte sich Mario, Geschäftsführer des Crash, über die kommerziellen Zwänge, denen er sich ausgesetzt fühlt.
Halt unsere Verpflichtung. Jetzt fangen wir mal mit der Verpflichtung ganz einfach an. Wir müssen monatlich so und so viel Geld aufbringen, wir haben Personal, Wir müssen Konzerte tragen, wir haben Richtkosten, wir haben Stromkosten. Das Ganze muss sich tragen. Das war auch die Grundbedingung von der Stadt Freiburg, dass sich das Crash selbst trägt. Es trägt sich jetzt. Aber da ist es halt so, das ist nicht so einfach, das Geld erstmal aufzubringen. Gewisse Kosten müssen drin sein, wie zum Beispiel gesagt, das Personal ins Gericht. Wir sind schon anders da gestanden am Anfang, die ersten 6 Monate, da hatten wir echte Probleme. Wir haben uns zeitweise schon überlegen müssen, ob wir so weiter wirtschaften können.
Mario betont aber, dass sie versuchten, keine Preiserhöhungen an ihre Besucher weiterzugeben und ihnen diesbezüglich ungerechterweise Vorwürfe gemacht würden.
Was ist jetzt mit den Vorwürfen, die an euch gerichtet sind, wegen den Schlägereien und den Notarzt wegen die Vorfahren? Kann mir jemand anders vielleicht dazu was sagen?
Also da, ich bin der Volker und ich bin auch seit Mai 87 dabei. Von Anfang an, als wir es übernommen haben. Und ich kann dazu nur sagen, gerade die Punks haben, finde ich, überhaupt keinen Grund, sich in der Beziehung zu beklagen, weil wir haben für die Köpfe hingehalten, wenn sie Ärger mit Prolls hatten, die halt mal wieder ins Crash kommen wollten und Punker batschen. Da haben wir uns mit denen geprügelt. Wir haben uns draußen mit Skins rumgeprügelt, während 15 Vertreter der Freiburger Punk-Szene drinnen auf den Tischen saßen, sich nicht rausgetraut haben. Und von den PGL-Leuten, die sich jetzt so wichtig machen, von wegen, sie würden da bedroht werden und von schlägergeilen Trupps angemacht, also ich muss sagen, ich finde es lächerlich. Ich persönlich, also das sagen auch viele von denen zwar auch, aber die werfen gerade Mario vor, dass er sie zum Beispiel bewusst anmacht mit Rückendeckung von mehreren Ordnern. Jeder, der Mario kennt, weiß ja, dass er das nicht nötig hat. Und wahnsinnig viele von der PGL, die kenne ich überhaupt nicht aus dem Crash. Weder in positiver noch in negativer Hinsicht. Die habe ich da noch nie gesehen. Die sind mir auch noch nie unangenehm durch Streitigkeiten aufgefallen. Also ich halte vieles einfach für leeres Geschwätz, was die bringen.
Auch Bobby, von dem im Crash ansässigen Drifters Club, sieht das so ähnlich.
Die Punks gegen Langeweile, ich habe das Gefühl, dass es alles ein bisschen aufgebaut wird, eben um das Crash auch wegzusanieren, also um auch das Crash wegzusanieren. Und es ist auch alles ein bisschen aufgebaut im Hintergrund von der Stadt. Sehr wahrscheinlich kommt es ihnen sehr alles zugute, ne, wie das hier läuft. Und ich finde, dass das Punks gegen Langeweile-Problem gar nicht so stark ist, wie es da dargestellt wird. Und dass das Crash eine super Institution ist und das trifft das alles zusammen. Ein Wahnsinnskomplex ist, das unbedingt in der Stadt Freiburg erhalten bleiben muss. Und wir dürfen uns nicht einfach dadurch, dass irgendwelche komischen Hetzkampagnen aufkommen jetzt, ne, die auf Bild-Zeitungsmäßig aufgemacht sind, von einer ziemlich konservativen Zeitung, ja, da einfach so stehen lassen, ne, und uns vertreiben lassen. Es kommt alles super der Stadt zugunsten, dem PGL nicht und dem Crash nicht, ne, das, was hier alles passiert. Und ich würde einfach mal den PGLern auch mal vorschlagen, mit den Crashlern zu reden und nicht einfach versuchen, auf Crashkosten irgendwie einen Raum zu erzwingen, ja, den sie sehr wahrscheinlich von der Stadt nicht erhalten werden.
Noch mal ganz kurze Zusage, wo die ganze Sache mit der Pegel angefangen hat. Wir waren auf der ersten Sitzung dort auch dort und haben uns die Sache, die Vorwürfe angehört. Dort kam von uns der Vorschlag, wir haben bei uns hinten im Crash noch einen Raum, der ungefähr so groß ist wie der Thekenraum. Wir haben ihnen vorgeschlagen, hört zu, wir können da einmal in der Woche ein Konzert abziehen, jederzeit. Ansonsten wollte man den Raum eigentlich auch so gestalten, also durchgehend die harte Musik, Punk, Hardcore, das hatten wir ja vor. Da kam nur, nee, mit euch möchte man nichts zu tun haben. Wir möchten da unsere Ruhe haben und wir möchten ganz weg von euch. Das war ja damals der Vorwurf, obwohl wir ihnen das ja schon mal vorgeschlagen hatten.
Nach wie vor und trotz dieser Erfahrung, die eben nochmal Mario als Geschäftsführer des Crash zusammengefasst hatte, möchten die Crash-Betreiber aber gern mit den Punks gegen Langeweile direkt weiterreden. Auch über ein gemeinsames Vorgehen gegenüber der Stadt, die am Ende vielleicht als lachende Dritte aus dem Streit hervorgeht. Denn die Stadt, so lauten zumindest die Pläne der stadteigenen Gesellschaft für Stadterneuerung, will das Crash-Gebäude verkaufen und das würde mit Sicherheit das Aus für das Crash bedeuten, in der Schlemmelinstraße und vielleicht überhaupt in Freiburg. Deshalb schlugen die Crash-Leute vor, zum Beispiel auch hier in Radio Dreieckland, in nächster Zeit einmal eine längere Debatte gemeinsam mit den Punks gegen Langeweile über diese Fragen zu führen.
Die Grünen haben vor der Kommunalwahl eindeutig die Natur- und Umweltschützer unterstützt, die das Freiburger Rieselfeld in unbebauten Zustand unter Natur- und Landschaftsschutz gestellt haben wollen. Kaum ist die Wahl vorbei, planen einige der wiedergewählten grünen Stadträte offenbar auf die Linie des Oberbürgermeisters einzuschwenken und einen Teil des Rieselfeldes zur Bebauung freizugeben. Anscheinend geht es dabei zunächst um ein Sonderbaugebiet Universität im Ostteil des Rieselfeldes. Auch eine Bauschuttdeponie soll im Gespräch sein.
So lautet der erste Abschnitt eines Briefes, den Radio Dreieckland heute bekommen hat, und zwar von der Bürgerinneninitiative Rettet das Rieselfeld. Gezeichnet ist dieser Brief von unter anderem Horst Lupe. Er ist Mitglied bei der Bürgerinneninitiative Rettet das Rieselfeld und er wird im Folgenden darstellen, worum es ihm in diesem Brief geht.
Die Grünen haben vor der Kommunalwahl die Natur- und Umweltschützer unterstützt, die das Freiburger Rieselfeld in unbebauten Zustand unter Natur- und Landschaftsschutz gestellt haben wollen. Wir haben wir gehört nach der Wahl, dass einige grüne Stadträte offensichtlich bereit sind, mit dem Oberbürgermeister und auch der SPD darüber zu verhandeln, ob ein Teil des Rieselfeldes, nämlich die 30 Hektar für die Universitätsbebauung im Ostteil des Rieselfeldes, doch der Bebauung zur Verfügung gestellt werden sollen. Die Bürgerinitiative Rettet das Rieselfeld ist natürlich über einen solchen Schritt grüner Mandatsträger bitter enttäuscht. Und wir rechnen damit, dass wenn die Grünen tatsächlich jetzt nach der Wahl diesen Schwenk machen, das zu einem gewaltigen Vertrauensverlust führen wird. Denn wir sind als Initiative da nicht allein. Wir haben Verbindung mit sehr vielen anderen Initiativen auch in dieser Sache gehabt, zum Beispiel mit den Hochdorfern vor allen Dingen, aber mit dem BUND, den Landesnaturschutzverbänden, dem Deutschen Vogelschutzbund und so weiter. Und wir haben mittlerweile mit denen über diese Frage auch schon gesprochen, die alle sind entsetzt. Nun haben einige Leute gesagt, könnte ja sein, dass diese Verhandlung um das Umweltdezernat, das ja die Grünen für sich beanspruchen wollen, also das sollte ja mit Peter Heller besetzt sein, vielleicht die zu solchen Zugeständnissen führen könnte oder ob das damit zu tun hätte, ist natürlich eine offene Frage, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass SPD-Mitglieder aus der Fraktion schon vor der Wahl deutlich darauf hingewiesen haben, dass einige Mitglieder der Grünen-Fraktion Zustimmung zu einer Teilbebauung auf dem Rieselfeld vor der Wahl, also signalisiert hätten. Wenn das stimmt, sagen wir Wahlbetrug. Was soll man anders dazu sagen? Wir hoffen, es stimmt nicht, nach wie vor. Es ist zu erwarten von uns, dass wir außer Diskussionen mit den Grünen ja auch schon in Gang gesetzt haben und das weiter betreiben wollen, einen Bürgerantrag und die Einberufung einer Bürgerversammlung mit den dazu erforderlichen Unterschriftensammlungen. Wir erwarten natürlich nach wie vor, dass eine grüne Mehrheit das unterstützt im Gemeinderat und hoffen auch natürlich auf Unterstützung von etlichen SPD-Leuten in der Fraktion, die bisher jedenfalls auch gegen jede Bebauung waren.
Horst Lupe spricht von SPD-Mitgliedern, die zusammen mit grünen Vertreterinnen die Frage nach dem Rieselfeld im Vorfeld, also schon vor den Gemeinderatswahlen, abgeklärt haben. Dazu befragte ich unter anderem Margit Queitsch, Stadträtin der SPD.
Also das stimmt so natürlich nicht. Es gab nach dieser Abstimmung unmittelbar vor den Sommerferien, als es um diese 30 Hektar für eine eventuelle Ansiedlung der 15. Fakultät im Rieselfeld ging, hat die Grüne Fraktion ja gegen diesen Antrag der SPD, diese 30 Hektar vom Rieselfeld rauszunehmen oder auf 30 Hektar zu begrenzen, haben die Grünen nachher eigentlich, nachdem sie sich dagegen ausgesprochen haben, in Gesprächen mit einzelnen Mitgliedern auf einer privaten Ebene angedeutet, dass das nicht das letzte Wort sein kann, dass sie sich da auch noch Gedanken drüber machen würden. Also ich verstehe es nicht so ganz, wieso das jetzt da so als feste Absprache und als hätten wir da irgendwas gekummelt hingestellt wird.
Und was könnte der Hintergrund dieses nochmaligen Überlegens sein?
Ich denke ganz einfach, die Grünen haben ja damals, wenn ich mich jetzt recht erinnere, noch verschiedene Standorte für die 15. Fakultät in die Diskussion eingebracht. Ich glaube, Tullastraße war es und Stefan-Meyer-Straße. Wenn sich diese Standorte als nicht realistisch herausstellen, dass man dann schon nochmal darüber diskutieren kann, ob es nicht doch möglich ist, ohne das ökologischen Hauptteil des Rüsselfeldes anzutasten, da diese 15. Fakultät anzusiedeln.
Mhm.
Aber es gab also keinerlei feste Absprachen, weder zwischen SPD noch Grüne noch sonst irgendwie, sondern das waren einfach Überlegungen, die von allen eigentlich immer wieder angestellt werden. Denn jede Entscheidung ist ja nicht endgültig. Man kann hinterher schon noch sagen, es könnte neue Gesichtspunkte geben, unter denen wir wieder neu diskutieren. So habe ich das damals auch verstanden.
Als nächstes befragte ich Hans-Jörg Seebacher, ebenfalls SPD-Stadtrat. Ich fragte ihn, was er darüber weiß, dass vor der Gemeinderatswahl Mitglieder der Grünen ihre Zustimmung zu einer Teilbebauung des Rieselfeldes signalisiert hätten.
Also mir ist nicht bekannt, dass weder vor noch nach der Wahl von der Fraktion der Grünen signalisiert wurde, dem Kompromissvorschlag der SPD-Fraktion die Bebauung auf 30 Hektar im Rieselfeld für die 15. Fakultät zu begrenzen. Mir ist es nicht bekannt und bis dato sind mir auch keine Signale aus der Fraktion der Grünen bekannt, dass sie eine Kompromisslösung anstreben. Ich gehe davon aus, dass die Grünen bis dato jegliche Bebauung im Rieselfeld ablehnen. Wenn es Gespräche gegeben hat mit Leuten von der SPD-Fraktion, dann weiß ich davon nichts.
Und von Einzelgesprächen, so wie es Frau Quaitsch ausgedrückt hat, wissen Sie auch nichts?
Nein, mir ist das nicht bekannt. Mir ist vor längerer Zeit, aber das war lange vor der Wahl, mal ein Signal gesendet worden, dass es in der, bei den Grünen durchaus Überlegungen gibt, eventuell dem Kompromissvorschlag der SPD nahezutreten. Aber mir ist konkret von keinem Mitglied dieses gesagt worden. Ich habe das im Endeffekt auch nur über die Gerüchteschiene erfahren. Es kann jetzt sein, dass Gespräche irgendwo stattgefunden haben, da an den Gesprächen habe ich aber nicht teilgenommen.
Und Sie wissen auch nichts von diesen Gesprächen?
Ich weiß nichts von diesen Gesprächen, nein. Ich habe also selbst nie teilgenommen und weiß auch nichts von den Gesprächen.
Und noch einmal ein SPD-Stadtrat, Thomas Landsberg, zu der Frage, gab es im Vorfeld der Wahl Signale der Grünen, einer Teilbebauung zuzustimmen?
Ja, das kann man mit einem Wort sagen, das ist Unsinn. Wir haben Gespräche geführt und tun das ja noch zwischen den Fraktionen und versuchen dabei auch einige der Probleme anzusprechen, die uns voraussichtlich in den nächsten Jahren bewegen werden. Das müssen wir ja tun, um mal festzustellen, wie weit eine gemeinsame Politik auch in bestimmten Problemgebieten gemacht werden kann. Und zu diesen Fragen, die wir da ansprechen, gehört natürlich die Frage auch des Rieselfeldes, wie überhaupt die Probleme der Flächennutzung in der Stadt, auch in heiklen Gebieten. Und da ist aber überhaupt noch nichts an Ergebnissen herausgekommen. Kann ja auch so gar nicht gemacht werden. Man kann höchstens die gegenseitigen Standpunkte sich mal darlegen. Und ich kann mir jetzt höchstens vorstellen, dass Anlass für solche Spekulationen gewesen ist, dass wir ja schon damals bei der Abstimmung über das Rieselfeld eine Reihe von Mitgliedern der Fraktion der Grünen hatten, die dem Begrenzungsantrag der SPD auf 30 Hektar in der zweiten Runde zugestimmt hatten, nachdem der Vorschlag abgelehnt wurde, überhaupt nichts zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich da noch Überlegungen entwickeln werden, ob man eine begrenzte Inanspruchnahme im Rieselfeld akzeptieren könnte. Aber darüber ist noch nichts, bei weitem noch nichts entschieden.
Von der SPD zu den Grünen, Anja Görger, grüne Stadträtin, zu der Frage, haben die Grünen signalisiert, einer Teilbebauung zuzustimmen?
Darüber diskutiert wurde in der Fraktion. Da waren zwei Leute der Meinung, dass man das machen könnte, so einer Sache zustimmen, aber wir haben das abgelehnt, die Gesamtfraktion. Da gab es Stimmen, die das so gesehen haben, dass man das also machen könnte, und wir haben das aber als Fraktion grundsätzlich abgelehnt und sind dann auf dieser Position als Fraktion gewesen. Also was jetzt da einzelne Mitglieder mit irgendjemandem besprochen haben, das weiß ich im Einzelnen gar nicht genau, aber die Fraktionsmeinung ist ganz klar, dass das Rieselfeld nicht bebaut werden soll, grundsätzlich nicht.
Auch nicht die kleinere Lösung der 30 Hektar?
Nein, aber man muss natürlich jetzt der Tatsache ins Auge sehen, dass man keine Alternative habe wird, wenn die SPD bei ihrer Meinung bleibt. Das heißt, man hat nur die Alternative, heroisch dabei zu bleiben, zu sagen, nein, das Rieselfeld wird nicht bebaut. Dann haben wir keine Chance, mit dieser Meinung durchzukommen. Und dann hat die SPD mit ihren 30 Hektar keine Chance durchzukommen, weil sie eben auch keine Mehrheit hat. Und dann kommen nämlich die 100 Hektar von der CDU, Freie Wähler bzw. FDP durch. Und da muss man sich halt überlegen, was will man denn eigentlich? Und aus dem Grund haben wir für Donnerstag einen Termin einberufen, wo wir alle Gruppe eingeladen haben, die sich mit dem Thema Rieselfeld beschäftigt haben, wo man eben darüber diskutieren soll, kann, was man jetzt machen soll mit der Situation, vor der wir stehen.
Also so das kleinere Übel.
Ob man das machen soll und wenn man das macht, unter was für Bedingungen. Also darüber soll am Donnerstag in einer Sitzung diskutiert werden.
Nun heißt es in dem Brief weiter, dass es sozusagen ein Deal wäre, also ein Kuhhandel zwischen Teilgenehmigung, Zustimmung und dem geplanten Umweltschutzdezernat.
Da kann ich nur sagen, totaler Unsinn, weil dieses Umweltdezernat, das ist völlig unabhängig von Fachfragen zu sehen und es ist auch von uns immer so behandelt worden und auch von der SPD. Mir, dieses Umweltdezernat, das steht der grünen Fraktion zu, und zwar, wenn man das ausrechnet nach Proporz, steht der grünen Fraktion das dritte Dezernat zu.
Ja, es war von Anja Görger zu hören, dass es keinen Kuhhandel gibt in der Form, dass der grüne Stadtrat Peter Heller das Umweltschutzdezernat besetzt und die Grünen dafür einer Teilbebauung des Rieselfeldes zustimmten. Ich fragte also den betroffenen Peter Heller selber. Der wollte aber dazu keine Stellung nehmen, weil es wäre ihm einfach zu blöd, auf solche Intrigen zu antworten. Ja, was jetzt daraus wird, bleibt abzuwarten. Spätestens der nächste Donnerstag, so Anja Görger, wenn sich die Grünen mit anderen BIs treffen, die für das Rieselfeld arbeiten, da wird sich dann zeigen, welche Lösungen angestrebt werden. Dass die Grünen aber einer Bebauung von 30 Hektar beim Rieselfeld zustimmen. Ich denke, das ist abzusehen und ich denke, dass es auch die Logik des Parlamentarismus ist, immer das kleinere Übel zu wählen.
Ja, aus Zeitgründen und wegen der Brandaktualität haben wir uns zu einer kleinen Programmänderung entschlossen. Und zwar wird der Beitrag, der zu Polen geplant ist, heute nicht laufen. Ihr werdet den in den nächsten Tagen zu hören bekommen. Dafür haben wir sehr aktuelle Meldungen zu dem, was zurzeit in El Salvador vor sich geht.
Die zwei rein.
Unido, jamás será vencido. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera.
So, wir haben jetzt aus aktuellem Anlass, weil die FMLN hat vorhin vor circa einer Dreiviertelstunde ein Kommuniqué über ein Ticket geschickt, dass der nationale Aufstand ausgerufen ist. Und dazu geht es jetzt gleich los. Da haben wir ein Telefongespräch geführt mit Radio Venceremos, mit dem Büro in Köln. Und das geht jetzt gleich los.
Ja, wir haben jetzt gehört, dass in El Salvador der Aufstand ausgerufen wurde. Vielleicht kannst du bist ja vom Radio Venceremos, ja, mal kurz was zu sagen zu der Entwicklung, wie es dazu überhaupt kam, über die Scheinverhandlungen, die geführt wurden, zum Beispiel in Costa Rica, und dann die Entwicklung mit der gesteigerten Repression in Salvador selbst, die jetzt dann zu einer militärischen Offensive geführt haben. Vielleicht kannst du dazu einfach mal so einen kurzen Abriss geben.
Ja. Also ich bin Rita Mendes vom Radio Venceremos in Köln und ja, also zu den Dialogrunden. Es gab ja die erste Dialogrunde nach verschiedenen Wahlvorschlägen, also zu den Vorschlägen, die die FMLN zu den Wahlen im März gemacht hat, ist dann, und Friedensvorschlägen, ist dann diese Dialogrunden sind wieder aufgenommen worden mit der Arena-Regierung. Und beim ersten Treffen im San José sind dann erstmal die Modalitäten sozusagen verhandelt worden, wie dieser Dialog geführt wird, worüber es geht. Es gab dann ein zweites Treffen in San José, Costa Rica, und da sollte dann diskutiert werden, die Demokratisierung des Landes. Und da haben beide Seiten Vorschläge eingebracht. Die FMLN hat eingebracht, die Demokratisierung des Landes, ausgehend vor allem auch von der Respektierung der Menschenrechte und eine Pazifizierung, also nach der Demokratisierung. Die Regierung wollte das nicht diskutieren. Der Vorschlag der Regierungsvertreter war eine Pazifizierung, die darauf hinausläuft, dass die FMLN sozusagen die Waffen niederlegt und aufgibt. Es gab, wir haben auch keine Garantien für die Respektierung der Menschenrechte oder dergleichen gegeben. Ne? Und erwähnenswert ist da vielleicht auch noch, dass die Zusammensetzung der Delegation ziemlich, also die FMLN hat halt von ihren Kommandanten welche hingeschickt, also Leute, die entscheidungsbefugt sind. Ja. Und die Regierung hat Anwälte und Leute aus der, also sehr, mit sehr geringer Funktion dahingesetzt. Also es war unterbesetzt im Grunde genommen. Und die Leute von der Regierung, die von der Arena-Regierung hatten keinerlei Entscheidungsbefugnis. Und das ist von Anfang an kritisiert worden.
Ja, und dann gab es ja so gleichzeitig mit diesen Scheinverhandlungen, die ja auch gar nicht zu Ergebnissen hätten führen können, aus der Besetzung raus, erstmal gab es ja dann die gesteigerte Repression. Also nur zu nennen, eventuell die Bombenanschläge auf das Büro von der
Fenastras und von Comadres, genau. War das ja. Ja, also da war, es war ja eigentlich vorgesehen, das nächste Treffen in Venezuela abzuhalten. Mhm. Und dann hat es eben diese Anschläge gegeben. Bei Fenastras sind ja dann 9 Leute gestorben und vom Exekutivkomitee der Gewerkschaft und darunter die Febe Elisabeth Velasquez, die ist ja auch in Europa ziemlich bekannt, hat ja hier Rundreisen gemacht und so weiter. Die ist dann im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Und die FMLN hat dafür die Regierung, also nein, den das General, wie heißt das nochmal, wie heißt nochmal Estado Mayor? Generalstab. Den Generalstab der Armee dafür verantwortlich gemacht. Mhm. Und es war eigentlich abzusehen, dass es unter anderem darauf auch Reaktionen geben muss. Also hat die FMLN erstmal diese nächste Dialogrunde in Venezuela ausgesetzt und es hat dann begonnen mit der, das war ja dann am 11., ne, am Samstag, mit dem nationalen militärischen Manöver Faschisten raus, Febe Elisabeth lebt, in Gedenken an Febe Elisabeth Velasquez. Mhm. Und
ja, kannst du dazu vielleicht kurz was sagen, wie das aussah? Weil es war ja, ist ja wohl so, dass das die größte Offensive, militärische Offensive ist, die seit 81 gelaufen ist, glaube ich.
Ja.
Und ja, dass man vielleicht hier mal so ungefähr für die Hörerinnen und Hörer so eine Vorstellung kriegt, wie das aussah, weil ja, so die Posten oder beziehungsweise Kasernen werden ja ständig von der FML angegriffen, aber es hat ja eine ganz andere Qualität jetzt.
Ja. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen?
Vielleicht so, also ach, es ist so, ja, ja, jetzt so, dass die auch ganze Stadtteile besetzt, ja, haben, beziehungsweise besetzt halten in San Salvador. Ich glaube, ja, das ist neu.
Ja, also ich, warte, was mir aufgefallen ist, was du gesagt hast, seit 81. Also es ist die größte und stärkste Offensive überhaupt, weitaus stärker als 81. Die FMLN ist praktisch in allem, im ganzen Land aktiv und vor allen Dingen, das ist dann wirklich eine qualitative Änderung nochmal, halt in den Städten und viel stärker als auch in den vorhergehenden Monaten sind die Stadtkommandos da aktiv. Ne? Mhm. Und es hat, also was ist denn besetzt? Mal überlegen. Es steht hier, es sind die Bevölkerung teilweise integriert, hat Barrikaden gebaut, sich in die Gesundheitsversorgung integriert und Nahrungsmittelversorgung und ja, dann sind angegriffen,
bitte?
Nimmt aktiv teil, ja. Mhm. Angegriffen worden sind auch gleichzeitig die erste, die zweite, die dritte und die sechste Infanteriebrigade. Mhm. Ja, der Militärflughafen, das Hauptquartier der Nationalgarde, die privaten Häuser von Präsident Cristiani und von Ricardo Alvarenga Valdevieso, Präsident der Nationalversammlung, Posten der Zivilverteidigung, zahlreiche Hubschrauber zerstört, Panzerwagen und unheimlich viel Kriegsmaterial ist erobert worden. Mhm. Ja, und die Situation hat sich jetzt so entwickelt, dass die Regierung ziemlich stark und die Streitkräfte diese Gebiete bombardieren, also mit von Hubschrauber, mit Maschinengewehrfeuer, mit Raketen. Und in San Vicente im Osten des Landes haben sie jetzt 500 Kilogramm Bombe geschmissen Und es laufen also ziemlich starke Angriffe gegen die zivile Bevölkerung. Es gibt da zahllose Tote, ganz unterschiedliche Zahlen bis jetzt. Wir haben da auch noch nichts Präzises. Aus den Nachrichten hier haben wir so Zahlen gehabt wie 300 Tote heute. Ne? Mhm. Das ist schon dramatisch. Ne? Und
Berlin hatte, glaube ich, gesagt, vorhin 400 bestätigt und es geht hoch bis 2 über 1000.
Ja, genau.
Das sind so ungefähr dann die Zahlen.
Ja, das ist richtig.
Ja, und jetzt? Ja, und jetzt so die Reaktion von der FMLN ist, wie ich gehört habe, dass der Aufstand ausgerufen wurde. Kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
Ja, also wir haben gerade... ein
Kommuniqué oder so, ich weiß nicht, ob es noch was da ist.
Ja, wir haben gerade die Erklärung, also das Kommuniqué vom Oberkommando der FMLN bekommen. Und sie haben halt jetzt, oder die FMLN hat jetzt ihre Truppen aufgefordert, oder die Kämpfer aufgefordert, die Stellung zu halten, zu erweitern und alles zu tun, damit es zu einer generellen Erhebung, also zum Aufstand kommt. Und hat es eben damit begründet, dass die FMLN eben in der Vergangenheit zahlreiche Vorschläge zum Frieden gemacht hat, zur Demokratisierung des Landes, dass sie sehr flexibel gewesen ist in ihren Vorschlägen, in ihren Positionen auch. Und das haben, denke ich mir, hier auch alle Leute mitbekommen, die sich mit Zentralamerika beschäftigen, dass die FMLN da wirklich äußerst flexibel gewesen ist. Und die Regierung hat das eben alles zurückgewiesen und die Situation der Menschenrechte hat sich tatsächlich unter Arena doch noch extrem verschlechtert. Und diese Situation war nicht weiter tragbar. Ne? Und da war dieser Überfall auf Finastras wahrscheinlich auch der letzte schwerwiegende Punkt. Ne? Und was erreicht werden soll, ist eben, dass die Regierung sich hinsetzt und ernsthafte Verhandlungen aufnimmt, ne? Damit es da zu einer zu einer Friedenslösung kommt. Ja, und wenn das halt nicht geht, dann wird eben gleichzeitig der Aufstand da vorbereitet. Und das ist eigentlich die ganze Zeit die Linie gewesen, nur dass sich jetzt die Schwerpunkte geändert haben. Ne?
Ja, wir wollen mal hoffen, dass der Aufstand nicht wie 32 blutig erstickt wird, dass das Volk von El Salvador siegt. Ja, ansonsten viele Grüße dann.
Ja, danke.
Ich denke, das reicht. Also wir werden wahrscheinlich die Woche noch weiter mit euch dann in Verbindung bleiben, um da weiter zu berichten, mitzukriegen, wie es weiterläuft. Ja.
Ja, jetzt bleiben für uns nur noch die Veranstaltungshinweise. Da haben wir auch einige heute. Zunächst mal ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Heute Abend findet wieder ein Frauenradioplenum statt aller Mitarbeiterinnen bei Radio Dreieckland. Und zwar um 20 Uhr im Infoladen in der Klarastraße 73 in Freiburg. Heute Abend 20 Uhr. Ebenfalls heute Abend 20 Uhr findet im Strandcafé in der Adlerstraße 12 in Freiburg wieder die Volksküche statt. Ich weiß nicht, was es diesmal zu essen gibt, also lasst euch überraschen, 20 Uhr heute im Strandcafé in Freiburg. Ebenfalls heute um 20 Uhr, allerdings nicht in Freiburg, sondern in Waldkirch-Kollnau im Saal des Gasthaus Sonne findet eine Veranstaltung statt unter dem Titel »Auf die Bäume, ihr Affen, schafft die Schule ab. Schule und Selbstbestimmung. Referent ist Hans A. Pestalozzi. Auf Einladung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft« findet diese Veranstaltung statt. Hans A. Pestalozzi, Aufklärer, freier Publizist, war lange als Wirtschaftswissenschaftler tätig in der Mikros-Genossenschaft in der Schweizer Denkfabrik des Duttweiler-Institutes und auch in der Lehrerbildung. Als er mit seinen kompromisslosen, provozierenden Gedanken an die Öffentlichkeit ging, wurde er entlassen. Sein neues Buch »Auf die Bäume, ihr Affen« schließt unmittelbar an »Nach uns die Zukunft« von der positiven Subversion an. Die GEW Veranstaltung hat das Rahmenthema Schule und Selbstbestimmung. Eingeladen sind nicht nur Lehrer, Schüler und Eltern, sondern alle an Schule interessierten Menschen. Wie gesagt, heute Abend 20 Uhr in Waldkirch-Kollnau im Saal des Gasthaus Sonne. Dann eine Veranstaltungsankündigung ebenfalls noch heute Abend 20 Uhr. Da scheint viel los zu sein. In der evangelischen Studentengemeinde wird ein Gespräch stattfinden zum Thema aktuelle gentechnische Forschung an der Uni. Was wird gemacht und wie wird es verantwortet? Gesprächspartner ist Professor Hausmann von der Biologie in Freiburg. Und zwar befindet sich die ESG in der Turnseestraße 16 in Freiburg. Heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr die Veranstaltung. Ebenfalls heute Abend, soviel ich weiß, ebenfalls um 20 Uhr im Café des Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 die Veranstaltung
des sozialistischen Forums, glaube ich, ja, Schur Fix, und zwar zum Thema der Bund gegen Anpassung, Stalinismus und Biopolitik. Ja, ich lese jetzt den genauen Hinweis nicht vor, da steht zwar so ein kleiner Abschnitt dabei, es referiert jedenfalls Richard Schwarz vom AStA Uni Mainz, und wer sich mit dem Bund gegen Anpassung, der ja durch zahlreiche Flugblätter in letzter Zeit auch wieder in Freiburg in Erscheinung getreten ist, auseinandersetzen will, auch mit der Ideologie, die sich links verkauft und doch ziemlich rechts ausschaut, da Näheres eben drüber erfahren will, der oder die sei eingeladen heute Abend, Dienstag, 20 Uhr im Café Jos Fritz zum Jour Fix, um ja, mitzudiskutieren. Eine Veranstaltung, zu der wir schon heute eine Ankündigung machen, die aber erst morgen stattfindet, ebenfalls um 20.20 Uhr oder um 20 Uhr, ich kann es schlecht lesen, in der Fabrik in Freiburg, in der Habsburger Straße, und zwar lädt das Antifa-Plenum und die antifaschistischen Gruppen Freiburg auf. Das ist eine Veranstaltung, die versucht, eine Aktionseinheit zu bilden gegen die Aktionen der Faschisten, vor allen Dingen auch gegen die Republikaner, die in den Freiburger Kommunalwahlen ja 6,2% der Stimmen erhielten und damit im Gemeinderat einzogen. Gegen das Auftreten der Faschisten, gegen ihre Etablierung durch und in den Parlamenten rufen wir zur Kundgebung und Demonstration am 5. Dezember um 16 Uhr am Rathausplatz auf. Und um dieses vorzubereiten, morgen Abend, wie gesagt, das Treffen um 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik. Ja, ebenfalls noch ein Hinweis, der ein bisschen weiter nach vorne geht, und zwar den Donnerstag betrifft. Da gibt es bereits um 19 Uhr, deswegen ist es wichtig, das schon vorzeitig anzukündigen, eine Veranstaltung am Puls der Geschichte, Bewegung in der DDR, Koma in der Bundesrepublik, eine breite Diskussionsveranstaltung im Vorraum der Uni-Aula, KG1, das ist die Universität, das Kollegiengebäude 1, für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, am kommenden Donnerstag, den 16.11., 19 Uhr. Und da auf dem kleinen Zettel, auf dem Voranhinweis, den ich hier in den Händen habe, steht noch, das sei nicht Studenten und Studentinnen intern, was wohl heißen soll, möglichst viele interessierte Menschen sollen da hinkommen. Ja, und dann bin ich schon fast wieder am Ende der heutigen Sendung. Die Verantwortlichkeit lag bei Traudl, also bei mir, diesmal alleine. Und das waren dann auch wieder die
Nachrichten von Radio Dreieckland.